Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Die hessische Polizei wird das Thema Rechtsextremismus einfach nicht los. Und nachdem bekannt geworden war, dass erneut Drohmails an Personen geschickt wurden, deren Daten vorher über hessische Polizeicomputer abgefragt worden waren, ist heute der Polizeichef Udo Münch zurückgetreten. Gleich ein Thema und wir sprechen im Interview mit Polizeiwissenschaftler Raphael Bär darüber, welche Strukturen in der Polizei solche Fälle begünstigen und ob es möglich ist, das Problem von innen zu lösen. Dazu schauen wir nach Bayern, wo Ministerpräsident Markus Söder heute Kanzlerin Angela Merkel empfing. Die Diskussionen um eine mögliche Kanzlerkandidatur Söders werden auch nach diesem Tag aller Dementi zum Trotz noch nicht beendet sein. Wir sprechen dazu über das geplante Lieferkettengesetz und widmen uns dem französischen Nationalfeiertag, der heute ganz in Zeichen von Corona stand. Der Kampf gegen die rechte Szene sollte absolute Priorität haben. Das war die klare Botschaft der hessischen Landesregierung nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019. Niemand wollte mehr den Eindruck erwecken, die Behörden würden die rechtsextreme Gefahr unterschätzen. Zumindest die von außen. Inwieweit man die von innen unterschätzt hat, da kommen nach den neuesten Entwicklungen um die erneuten Datenabfragen von hessischen Polizeirechnern Zweifel auf, wie zutreffend die bisherige Analyse der Lage gewesen ist. Ludger Fitzgau.
Der hessische Innenminister Peter Beuth, CDU, kämpft um sein Amt. Heute nun hat er das Rücktrittsangebot seines Landespolizeipräsidenten Udo Münch angenommen. Münch hatte die Verantwortung dafür übernommen, dass Informationen über Morddrohungen gegen die hessische linken Politikerin Janine Wissler und wohl auch gegen die Berliner Kabarettistin Idil Beida monatelang nicht an den Innenminister weitergegeben worden waren. Für diese Morddrohungen sollen im Vorfeld von Mails, die unter NSU 2.0 verschickt worden waren, Informationen von hessischen Polizeicomputern abgerufen worden sein. Innenminister Peter Beuth erklärte heute dazu in Wiesbaden, er habe über das Ausmaß der Drohungen erst in der vergangenen Woche erfahren.
Der Verdacht, dass nunmehr in drei Fällen womöglich ein Zusammenhang zu erfolgten Drohungen und Datenabfragen in polizeilichen Systemen bestehen könnte, lastet schwer. Diese neue Dimension der Ermittlungen wurde mir erst am vergangenen Mittwoch berichtet. Am Tag darauf habe ich daher den polizeilichen Sonderermittler beauftragt, die Ermittlungen zu übernehmen und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln voranzutreiben, um den oder die Straftäter ihrer gerechten Strafe zuzuführen und den schwerwiegenden Verdacht vorbehaltlos aufzuklären.
Doch bevor Beuth in der vergangenen Woche den Sonderermittler einsetzte, hatte er zunächst öffentlich das Landeskriminalamt für die Informationspannen in der hessischen Polizei verantwortlich gemacht. Weitgehend wohl zu Unrecht, wie der heutige Rücktritt des Landespolizeipräsidenten zeigt, dessen Amt direkt im hessischen Innenministerium angesiedelt ist. Aus LKA-Kreisen war Beuths öffentliche Distanzierung heftig kritisiert worden. Dazu heute der hessische Innenminister.
Die Ermittler des LKA leisten gute Arbeit. Meine Kritik der letzten Woche bezog sich damals und bezieht sich auch heute auf die Frage der Informationspraxis. Es geht hier nicht um die Gesamtorganisation Hessisches Landeskriminalamt, die eine wichtige Behörde in der Sicherheitsarchitektur des Landes ist, sondern um die Informationspraxis in so einem sensiblen Sachverhalt.
Die Opposition im Hessischen Landtag gibt sich mit diesen Erklärungsversuchen des Innenministers zu den Informationsproblemen nicht zufrieden. Stefan Müller, der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag, hat in Absprache mit anderen Landtagsfraktionen eine Sondersitzung des Parlamentsinnenausschusses beantragt, um die neuen Entwicklungen im hessischen Polizeiskandal aufzuarbeiten. Stefan Müller sagt, nach fast 2 Jahren erfolglosen Ermittlungen verstehe er die Forderungen, vor allem aus Berlin, dass der Generalbundesanwalt sich in den hessischen Polizeiskandal einschalten soll.
Das kann eine Lösung sein, um das Vertrauen wiederherzustellen und auch dort endlich weiterzukommen. Wir haben ja wirklich das Problem, dass seit bald 2 Jahren in Sachen NSU 2.0 ermittelt wird, auch seitens der Staatsanwaltschaft. Das darf man auch nicht ganz aus dem Auge verlieren, dass auch die Staatsanwaltschaft natürlich an den Ermittlungen beteiligt ist. Und es müssen hier endlich Erfolge herbeigeführt werden.
Die Sondersitzung des Hessischen Landtags wird voraussichtlich in der kommenden Woche stattfinden. Auch dann wird Peter Beuth weiter um das Amt des Innenministers kämpfen müssen.
Ein Beitrag von Ludger Fitzgau. Seit 2018 beschäftigt der Skandal also schon die hessische Polizei. Nun sagt auch der hessische Innenminister, dass es möglich sei, dass es hier ein rechtsextremes Netzwerk gebe. Über die aktuellen Vorkommnisse haben wir vor der Sendung mit Raphael Bär gesprochen. Er ist Professor für Polizeiwissenschaften in Hamburg und war früher selber als Polizeibeamter in Hessen tätig. Und zu Beginn habe ich ihn gefragt, ob er auch durch die erneuten Vorkommnisse klare Hinweise nicht nur auf einzelne rechtsextreme Beamtinnen oder Beamte, sondern auf die Existenz eines rechtsextremen Netzwerkes sieht.
Nun, zwischen Einzeltaten und Einzeltäterinnen und Netzwerken ist ein langer Weg. Wir haben ja frühzeitig vermutet, dass es sich eben nicht um einzelne schwarze Schafe handelt, sondern schon um vernetzte subkulturelle Milieus sozusagen, also mehr oder weniger heimlich operierende Gruppen, die sich untereinander kennen, aber die nicht vernetzt sind in einem solchen Sinne, dass es ein gemeinsames Ziel hat, eine gemeinsame Absprache für ein Ergebnis braucht. Das ist jetzt erst neu gekommen. Das hat Herr Beuth angedeutet, dass es möglicherweise doch ein Netzwerk gibt. Das wäre eine wesentlich qualitativere Steigerung zu dem, was wir früher angenommen haben, dass es sozusagen lockere Verbindungen sind.
Jetzt ist das Thema, wie gesagt, ja schon seit 2 Jahren grob präsent. Da wurde schon Aufarbeitung angekündigt. Wie ist das jetzt zu erklären, dass der hessische Innenminister 3 Monate lang nicht erfährt, dass es erneut solche Datenabfragen von Polizeicomputern im Zusammenhang mit rechtsextremen Drohbriefen gegeben hat?
Nun, zum einen haben wir ja dieses Phänomen, was Sie eben beschrieben haben, rechtsextreme Umtriebe. Zum anderen haben wir aber auch ein Phänomen eines tiefsitzenden Konflikts zwischen Landespolizeipräsidium, Landeskriminalamt und Innenministerium. Und die ersten Konsequenzen haben wir heute erlebt. Das ist auch nicht neu, dass es hier einen Zwist gibt, der lange anhält. Das ist mindestens ein eigenes Kapitel in der Geschichtsschreibung wert, dass nicht nur die Aufklärung stockt, sondern auch die Zusammenarbeit offenbar unbefriedigend ist, was jetzt ja diesen Sonderermittler auf den Plan gerufen hat, der jetzt nochmal alles bündeln soll. Wobei ich etwas skeptisch bin, dass er andere neue Dimensionen dieser Taten aufklärt, als das, was das LKA vielleicht schon aufgeklärt hat. Für uns ist unergiebig und unbefriedigend, dass Polizei hier wieder als Closed Shop arbeitet und nichts hinauslässt.
Sie sprechen den Sonderermittler schon an, Hans-Peter Mehner, der Direktor der Kriminaldirektion des Frankfurter Polizeipräsidiums. Glauben Sie allgemein, Sie sagen es schon, der Closed Shop, glauben Sie allgemein, dass es für die hessische Polizei möglich ist, dieses Problem von innen zu lösen, es selbst anzugehen?
Also unsere Erfahrung zeigt, dass das nicht möglich ist, weil alle in der Logik der Polizei denken, alle haben Polizei schon mehrere Jahrzehnte eingeatmet. Sie wissen, wo die Fallstricke sind, alle kennen sich auch untereinander, gerade in den Führungszirkeln. Ich glaube nicht, dass es aus dem Inneren der Polizei einen Reinigungsprozess gibt. Ich glaube, man sollte jetzt den Mut haben, von außen schauen zu lassen, zum Beispiel durch externe Forscherinnen und Forscher oder auch von mir aus durch einen Sonderermittler, meinetwegen früher Richter war oder Oberstaatsanwalt oder Generalstaatsanwalt. Das könnten Leute sein, die von außen nochmal die Polizei spiegeln. Aber das scheut die Polizei sehr. Meiner Erfahrung nach geht man ganz oft nach dem Prinzip, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
Sie haben eben schon angesprochen, man kennt sich untereinander in der Polizei natürlich. Welche Strukturen sind es, die es innerhalb der Polizei begünstigen, dass so etwas wie diese Datenabfragen für die BeamtInnen möglich ist, ohne von anderen Kolleginnen entdeckt oder gemeldet zu werden?
Das genau ist ja das Problem der sogenannten Cop-Culture oder der Polizistenkultur, die eine Art Schweigegelübde über die ganze Innenwelt der Polizei legt. Es gibt so einige Grundsätze, zum Beispiel bei uns gilt unbedingte Solidarität oder tatsächlich dieser Code of Silence. Es wird ein Kollege nicht verraten. Es wird auch nicht lange diskutiert, was getan wird. Das sind alles Dinge, die den Alltag regeln. Und das ist auch gut so. Im Alltag funktioniert das auch. Nur leider funktionieren diese Mechanismen mit der Mauer des Schweigens zum Beispiel eben auch in den Extremfällen. Und meiner Beobachtung nach sind es eben nicht die einzelnen schwarzen Schafe, die für sich ganz alleine Dinge tun, die die Polizei nicht will, sondern diese schwarzen Schafe, die werden umringt von Kollegen und Kolleginnen, die das sehen, die das mitbekommen, die möglicherweise auch darunter leiden, dass das passiert, die sich aber es nicht wagen, diese Leute anzuzeigen, weil es kein Whistleblower-System in der Polizei gibt, weil es eben diese Regel gibt, man verrät Kollegen nicht. Und das bindet ganz viel Energie und verhindert ganz viel Aufklärung.
Sie sprechen schon von einer Kultur, also etwas, was schon sehr lange existiert in der Polizei natürlich. Wie kann man so etwas Tiefgreifendes ändern?
Sehr langsam und nur mit großer Geduld. Wir versuchen das ja in der Ausbildungsphase zu initiieren, dass die alten Traditionen nicht unbedingt immer gute Traditionen sind und dass man sich von ihnen nicht blenden lassen darf und vereinnahmen lassen darf. Also dass man immer seinen kritischen Geist bewahren muss und dass man möglicherweise auch neue Solidaritätsbekundungen aussprechen muss. Zum Beispiel, bei uns gilt Solidarität, solange ihr nach Recht und Gesetz handelt und nicht übergriffig werdet und so weiter. Also es gibt durchaus Kolleginnen und Kollegen in der Polizei, die etwas verändern wollen. Die haben noch nicht die Ober- Und die haben doch keine große Stimme. Daran arbeiten wir auch in der Ausbildung, dass man sagt, also dieses Kollegialprinzip muss immer wieder hinterfragt werden. Wir brauchen so eine Art Metaebene, also eine Deutungsebene, vor der man seinen Beruf versteht. Und nicht einfach nur affirmativ zu sagen, Kollege ist gut, wir sind die Guten, aus, Punkt, fertig. Das geht so nicht weiter. Und hier bedarf es einer neuen Kultur der Sorgsamkeit und jetzt des Hinschauens und auch der Verantwortung.
Um noch einmal konkret nach Hessen zurückzukommen, inwiefern kann man das eigentlich auch als Provokation der Täter werten, dass es diese neuen Anfragen gibt, weil das ja schon seit 2 Jahren auf dem Schirm ist, musste ja klar sein, dass die Informationen ihren Weg auch in die Öffentlichkeit finden und für viel Ärger im eigenen Haus sorgen werden.
Nun, tatsächlich wissen wir Außenstehenden nicht, wie weit in der Polizei verankert diese Taten sind. Also diese Abfragen kommen offenbar von einem Polizeicomputer. Das heißt, es müssen Polizeibedienstete involviert sein. Wie weit sie involviert sind, wissen wir nicht. Ich bin aber, nachdem ich heute auch gesehen habe, wie viele Fälle in Hessen schon passiert sind, durchaus skeptisch, dass es sich mit normalen Mitteln sozusagen wieder beheben lässt. Wir müssen damit rechnen, dass uns da noch einiges ins Haus steht. Und der Innenminister Beuth steht ja nicht dafür, dass er willkürlich und unkundig einen Verdacht ausspricht, dass es Netzwerke geben könnte. Ich glaube, da ist schon was dran und da werden wir in einiger Zukunft noch etwas erwarten.
Abschließend noch, das kommt jetzt alles zu einem Zeitpunkt, wo das Thema Rassismus in der Polizei sowieso schon im Mittelpunkt steht. Gerade erst wieder auch in Stuttgart, wo die Polizeipraktiken nach der Krawallnacht in der Kritik stehen. Dort wurde ja gezielt die Herkunft der Täter ins Auge genommen. Haben Sie die Kritik verstanden?
Ja, das deutet ja alles darauf hin, dass die Polizei im Moment in einem Wendepunkt ist, dass sozusagen das, was früher gegolten hat, die alten Traditionen und auch die Gewohnheiten und die Begründungen dieser Gewohnheiten vor allen Dingen, dass das nicht mehr hinreicht. Das beutelt die Polizei im Moment ziemlich. Und hier kommt ja Hölzchen zum Stöckchen. Es summieren sich die Ereignisse, in denen man kritisch auf die Polizei schaut. Die summieren sich ja sehr stark im Moment. Und statt diesen Abwehrreflex zu haben und diejenigen polemisch, die kritisieren, also mit diesem Wort des Generalverdachts zu hantieren und des generellen Misstrauens und des linksgrünen Bündnisses dass sie und so weiter und so fort, das sind alles Behinderungen von Aufklärung. Und ich erwarte eigentlich, dass hier wieder mit größerer Nüchternheit und mit größerer Konsequenz tatsächlich auch neue Maßstäbe gesetzt werden, in die Polizei hineinzuschauen. Leider hat der Innenminister Seehofer diese Chance im Moment verpasst.
Raphael Beer, Professor für Polizeiwissenschaften in Hamburg, zu den neuesten Ereignissen in Hessen rund um die Datenabfragen von Polizeicomputern im Zusammenhang mit rechtsextremistischen Drohmails. Wenn wir einkaufen gehen, ob Lebensmittel, das neue Shirt oder sogar ein Smartphone, stehen meist noch ein paar Informationen beim Produkt dabei. Wie viel es kostet natürlich und wo es hergestellt wurde zum Beispiel. Aber unter welchen ethischen Bedingungen? Das ist nur schwer nachzuvollziehen, ohne direkt in die tiefe Recherche zu gehen. Die Bundesregierung plant schon länger ein Lieferkettengesetz, das die Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten in den Ketten verpflichten soll. Und nachdem nun eine Umfrage bei Unternehmen wenig Engagement vieler Firmen bei Themen wie Menschenrechten oder Umweltschutz gezeigt hat, soll das Gesetz schnell angegangen werden, sorgt aber für Widerstand in der Wirtschaft. Theo Gers.
Arbeitsminister Hubertus Heil und Entwicklungsminister Gerd Müller wollen nach der Sommerpause gemeinsam ein Lieferkettengesetz auf den Weg bringen. Im Idealfall soll es schon Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Es soll dafür sorgen, dass deutsche Firmen ihren Zulieferern im Ausland künftig peinlichst auf die Finger schauen. Kinderarbeit, Ausbeutung, illegale Abholzung von Wäldern oder die Verschmutzung von Wasser und Luft, nur um möglichst billig zu produzieren, das soll es in Produkten für die deutsche Unternehmen gerade stehen, nicht mehr geben, so Arbeitsminister Hubertus Heil.
Globalisierung, meine Damen und Herren, das ist die Überzeugung der Bundesregierung, darf nicht mit Ausbeutung verwechselt werden. Und an Verantwortung für Menschenrechte geht kein Weg vorbei. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Druck, der wirtschaftliche Druck, sich an den Schwächsten in globalen Lieferketten ausübt.
Hubertus Heil und Entwicklungsminister Müller stützen sich auf das niederschmetternde Ergebnis einer Firmenumfrage. 2250 Unternehmen wurden befragt, inwieweit sie den Prinzipien nachkommen, die 2016 im Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte niedergelegt wurden. Das Ergebnis: deutlich weniger als die Hälfte der Unternehmen kommt diesen Sorgfaltspflichten nach, die sie bis jetzt auf der Basis einer freiwilligen Selbstverpflichtung erfüllen sollen. Für Hubertus Heil ist der Fall damit klar.
Die Ergebnisse sind eindeutig und deshalb ist Gesetzgebung notwendig.
So hat es die Koalition auch vereinbart. Deshalb sind beide Minister auch überzeugt, die Widerstände etwa von Wirtschaftsminister Altmaier oder aus der Unionsfraktion überwinden zu können. Altmaier hatte heute vor Schnellschüssen gewarnt und darauf verwiesen, dass die allermeisten Unternehmen in Deutschland bei ihren Aktivitäten im Ausland bereits Sozial-, Arbeits- und Umweltstandards beachteten. So sieht man es auch in den Spitzenverbänden der Wirtschaft, die gestern in einer gemeinsamen Erklärung das geplante Lieferkettengesetz abgelehnt hatten. Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA, war am Morgen im Deutschlandfunk sogar noch weiter gegangen. Die Umfrage werde politisch instrumentalisiert, um jetzt das Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen, so sein Vorwurf.
Ich glaube, diese Befragung zielt lediglich darauf ab, den politischen Willen von Herrn Müller und dem Arbeitsminister zu untermauern. Sie ist kein abschließend seriöses Instrument zu den umfassenden Aktivitäten deutscher Unternehmen im Ausland im Rahmen ihrer Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsstrategie.
Das, so Kampeter, sei unseriös, zumal sich die Situation deutlich gebessert habe.
Da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren Enormes getan und die deutschen Unternehmen sind da an der Spitze.
Genau das widerlegt aber die Umfrage, die die beiden Minister heute präsentierten. In den letzten 4 Jahren habe sich nicht viel getan. Dabei könne jedes Unternehmen seiner Verantwortung durchaus nachkommen, betonte Entwicklungsminister Müller am Beispiel einer Teeplantage.
Ich war in Assam auf der Plantage. Ich konnte mir das anschauen. Jeder Lieferant kann sich das anschauen, ob Kinderarbeit oder nicht. Und wer das gesehen hat, der sieht, die Standards sind alle erfüllbar, umsetzbar.
Deshalb lassen die Minister die Kritik aus der Wirtschaft an ihrem Vorhaben nicht gelten. Sie verweisen vielmehr darauf, dass viele Unternehmen längst mit den Positionen der Wirtschaftsverbände gebrochen haben und ein Lieferkettengesetz ausdrücklich einfordern.
Ein Bericht von Theo Gers. Mutmaßlich um die 40 Millionen Küken wurden im vergangenen Jahr in Deutschland getötet. Die Zahl orientiert sich an der Anzahl an geschlüpften weiblichen Hühnerküken, denn die Zahl der männlichen Tiere wird gar nicht erst erfasst. Schon daran wird deutlich, welchen Wert sie in der Industrie haben. Da sie keine Eier legen, werden sie als quasi nutzlos betrachtet und werden getötet. Man spricht vom sogenannten Kükenschreddern. Bis Ende 2019 wollte die Regierung den Ausstieg aus dieser Praxis haben. Damals blieb es vorerst legal. Eine Änderung sei so schnell nicht umsetzbar, hieß es. Doch jetzt kommt erneut Bewegung in die Geschichte. Katharina Hamberger.
Nun soll also doch ein Gesetz kommen, mit dem das Töten männlicher Küken verboten wird. Bislang hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner darauf gesetzt, dass die Geflügelbranche selbst entsprechende Vorschläge macht, wie ein Ausstieg aus dem Töten von Küken aus wirtschaftlichen Gründen bis Ende kommenden Jahres möglich sein kann. Und dass diese auch entsprechend die mittlerweile entwickelten Methoden nutzt, um noch im Ei das Geschlecht eines Kükens zu identifizieren. Schon Anfang des Jahres hatte Klöckner allerdings angekündigt, lang hat die Branche dafür nicht mehr Zeit und diese Frist scheint nun abgelaufen zu sein.
Das Kükentöten werde ich gesetzlich in Deutschland verbieten,
sagt Julia Klöckner. Sie verweist dabei auch auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, das Mitte vergangenen Jahres entschieden hat, dass das Töten männlicher Küken unzulässig ist. Mit der Praxis aus Sicht des Gerichts aber so lange fortgefahren werden darf, bis die Geschlechtsbestimmung im Ei allen zur Verfügung stehen kann. Die Bundeslandwirtschaftsministerin sagt, man habe diese Technik gefördert. Sie werde mittlerweile auch aus dem Ausland angefragt.
Und damit steht nun neben dem Zweinutzungshuhn und der Brudermast eine weitere Alternative zur Verfügung.
Bislang wollte die Ministerin das Töten der Küken nicht gesetzlich verbieten, auch mit dem Verweis darauf, dass dies möglicherweise lange Übergangsfristen mit sich bringt. Die Geflügelbranche sollte deshalb selbst Vorschläge vorlegen. Die reichen Klöckner aber nicht aus.
Die Branche selbst will erst 2023 aussteigen und ich sehe nicht und kann es bisher nicht erkennen, dass die Branche eben die bestehenden Alternativen nutzt, um bis Ende 2021 flächendeckend das Kükentöten zu beenden.
Wann das Gesetz, das sie nun vorlegen will, kommen soll, ist noch nicht bekannt. Zeitnah heißt es dazu aus dem Ministerium. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, bekäme Klöckner dafür auch die Unterstützung aus der Opposition.
Wir sind bereit, im September sofort ein Gesetz zu verabschieden, das das Schreddern der Küken im Jahr 2021 verbietet. Verbietet ohne jede Ausnahme.
So die Grünen-Politikerin Renate Künast. Eigentlich sollte, so hatte es sich die Bundesregierung vorgenommen, schon Mitte dieser Legislaturperiode Schluss sein mit dem Töten männlicher Küken. Dass man dieses Ziel nicht erreichen konnte, wurde von Julia Klöckner bislang damit begründet, dass eben die Technik zur Geschlechterbestimmung im Ei noch nicht so weit gewesen sei. Dazu sagt die frühere Landwirtschaftsministerin Künast:
Aber Frau Klöckner hat mal wieder auf Freiwilligkeit gesetzt und siehe da, statt freiwilliger Umsetzung ist eigentlich nur eins gekommen, die übliche Verzögerungs- und Hinhaltungstaktik aus dem Bereich Agrarindustrie und Massentierhaltung.
Die Geflügelbranche hingegen würde gern weiter auf die eigenen Vorschläge und eine Branchenvereinbarung setzen und will kein Gesetz. Der Präsident des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft, Friedrich Otto Ribke, sagte, ein Verbot würde sich durch einen Import von Legehennen aus dem Ausland leicht umgehen lassen. Klöckner würde mit einem Gesetz falsche Tatsachen vortäuschen und das Kükentöten für in Deutschland genutzte Jung- und Legehennen würde ins Ausland weitergehen, so Ribke.
Katharina Hamberger. Eine gemeinsame kleine Bootsfahrt auf dem bayerischen Chiemsee, eine Fahrt in der Kutsche, was klingt wie ein Sommerurlaub in Corona-Zeiten, zeigt Ausschnitte des Tages von Markus Söder und Angela Merkel. Der Ministerpräsident hatte die Bundeskanzlerin für heute zur Sitzung des bayerischen Kabinetts eingeladen, um über die EU-Ratspräsidentschaft zu sprechen. Doch der hohe Besuch mit all diesen gemeinsamen Bildern lässt die Diskussion um eine mögliche Kanzlerkandidatur Söders nicht abreißen, auch wenn der bislang mantraartig betont, dass sein Platz in Bayern sei. Michael Watzke.
Applaus für die Kanzlerin, als Angela Merkel mit Markus Söder den Raddampfer zur Insel Herrenchiemsee besteigt. Die beiden nehmen einträchtig am Heck des Schiffes Platz und winken freundlich ins Publikum. Ein solches Bild war noch vor 2 Jahren undenkbar, als Söder im bayerischen Landtagswahlkampf sagte, er lade zu Kundgebungen lieber einen Bundeskanzler als eine Kanzlerin ein, um dann den Österreicher Sebastian Kurz zu begrüßen. Aber das ist lange her, sagt Söder.
Ich denke, das ist heute auch einmal ein Zeichen auch des Wiederzusammenfindens über einige schwierige Jahre, und deswegen ist das auch heute ein anderer Ort. Es war in Kreuth und an einem Parteitag mal, und heute sind wir jetzt hier. Und ich finde, es ist schon eine sehr positive Wegstrecke, die jetzt dann hier auch ein gewisses Symbol zeigt.
Eine Wegstrecke, die Kanzlerin und Ministerpräsident nach der Schifferfahrt in der Kutsche fortsetzen. Noch mehr schöne Bilder, um dann im prunkvollen Spiegelsaal des klassizistisch-barocken Schlosses Herrenchiemsee eine Art Krönung zu zelebrieren. Merkel und Söder lächelnd nebeneinander vor goldenen Kandelabern und kristallenen Lüstern. Die Kanzlerin adelt Söder mit diesem Besuch.
Also man kann keinen passenderen Ort finden, und in einem Jahr, in dem Bayreuth nicht stattfindet, wenigstens sozusagen an einem Produkt von Ludwig II. Zu sein, der ja nicht nur Wagner unterstützt hat, sondern auch dieses Schloss zumindest teilweise erbaut hat. Das ist auch eine gute Sache.
Eine gute Sache für beide, denn Merkel sichert sich auf der Chiemseeinsel wichtige Unterstützung für die schwierigen Verhandlungen in Brüssel, die in wenigen Tagen starten. Wenn es um den hunderte Milliarden Euro schweren EU-Hilfsfonds geht, kann sie die sonst üblichen Querschüsse der CSU aus Bayern nicht gebrauchen. Und Söder verspricht, auf neue Fragen keine alten Antworten zu geben.
Deswegen muss man auch manchmal trotz hoher Summen, um die es jetzt bei den Rettungspaketen gehen kann, über den Schatten springen, über den alten. Und überlegen, um was dreht es sich eigentlich. Aus unserer Sicht haben wir als Bayern auch gemerkt, wie eng und wie verletzlich Europa miteinander verwoben ist.
Auch das war nicht immer so. Und ganz ausgeräumt scheint die bayerische Widerborstigkeit in Sachen EU-Hilfen noch nicht zu sein. Denn zwischen den Zeilen lässt Söder durchblicken, dass die Diskussion zwischen der Kanzlerin und dem bayerischen Kabinett, in dem ja auch freie Wähler sitzen, durchaus lebhaft war.
Ein sehr ehrlicher und sehr offener Meinungsaustausch mit einer nahezu ganz großen Übereinstimmung, wenn ich das sagen darf.
Eine nahezu ganz große Übereinstimmung. Das ist kein völliger Gleichklang. Es gab ein paar solch leichter Dissonanzen. Merkel zog beispielsweise die Mundwinkel nach unten, als Söder den deutschen Corona-Kurs nicht nur lobte, sondern mit anderen europäischen Ländern verglich.
Viele europäische Partner sind eigentlich manchmal ein bisschen fast schon neidisch oder schauen bewundernd auf das, was Deutschland bislang geschafft hat.
Das ist klassischer Söder. Wir sind die Besten. Die Kanzlerin würde so etwas nie formulieren. Als sie gefragt wird, ob Söder das Zeug zum Kanzlerkandidaten hätte, hält sie sich zurück.
Ich kann nur sagen, Bayern hat einen guten Ministerpräsidenten und der hat mich heute eingeladen. Mehr können Sie davon mir nicht hören.
Söder lächelt gequält. So wie zu Beginn des Besuches, als ihm zwei Rentner ein Plakat entgegenhalten, auf dem steht: Söder Kanzlerkandidat? Ja. Ob der Ministerpräsident unterschreiben möge, fragen die Fans. Lieber nicht, sagt Söder. Das gibt nur Ärger.
Das waren Informationen von Michael Watzke. Nun weitere Berichte in aller Kürze. Für Angela Merkel ging der Tag nämlich noch arbeitsintensiv weiter. Tagsüber in Bayern empfingen sie am Abend in Berlin den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez. Christian Scharf.
Europa hat eine schlimme Pandemie erlebt und stecke noch mittendrin in der Covid-Krise. So schätzt der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez die Lage der EU zu Beginn seines Besuches bei Angela Merkel ein. Europa könne sich aber glücklich schätzen, dass in dieser Situation nun Deutschland den EU-Ratsvorsitz innehabe. Zwar habe die Covid-19-Pandemie den Kontinent schwer getroffen, die Länder der EU könnten aber aufgrund ihrer gut ausgebauten Gesundheits- und Sozialsysteme beachtliche Erfolge im Kampf gegen die Infektionskrankheit verzeichnen. Daher sei es schon jetzt an der Zeit, mit dem Wiederaufbau der Volkswirtschaften zu beginnen. Dabei müsse man gemeinsam vorgehen, so Sánchez. Auch Angela Merkel wünscht sich vom EU-Sondergipfel am Freitag und Samstag in Brüssel eine entschlossene Einigung in der Frage, wie die EU-Aufbauhilfen von 750 Milliarden Euro verteilt werden. Ob das Geld also als Zuschuss oder als an Bedingungen geknüpfte Kredite ausbezahlt wird. Spanien erwartet die Corona-Hilfsgelder in Form von Zuschüssen. Ob das auf dem Gipfel aber durchsetzbar ist, sei unklar. Es gebe dazu in der EU immer noch sehr unterschiedliche Vorstellungen, so Angela Merkel.
Auch der verregnete Juni hat nicht dafür gesorgt, dass die Wasserknappheit von den vorausgegangenen trockenen Monaten in Deutschland ausgeglichen werden konnte. Marcel Heberlein.
Die Bundesstiftung Umwelt fordert, dass Landwirtschaft und Industrie, aber auch Verbraucher in Zukunft umsichtiger mit Wasser umgehen und generell mehr Wasser in der Landschaft gehalten wird. Auf eigenen Flächen hat die Stiftung zum Beispiel Moore wieder vernässt. Durch den Klimawandel werde es in Zukunft deutlich öfter zu Dürrephasen kommen. Damit stiegen auch die Nutzungskonflikte um Wasser, so die Bundesstiftung Umwelt. Die Stiftung fordert außerdem, dass Flüsse ausreichend Raum bekommen, um sich auszubreiten. Wenn ein Fluss eingeengt werde, verschlechtere das zum Beispiel die Artenvielfalt. Um Wald widerstandsfähiger gegen Hitze zu machen, spricht sich die Stiftung auch dafür aus, mit neuen Baumarten zu experimentieren, die in Deutschland bisher nicht heimisch sind. Die Stiftung geht davon aus, dass die Energiewende hin zu Strom aus Wind und Sonne dabei helfen kann, um Wasser in Zukunft besser zu schützen. Aktuell entnehmen zum Beispiel Kohlekraftwerke viel Wasser aus Flüssen zum Kühlen. Das würde ohne Kohlekraft wegfallen. Gleichzeitig geht die Stiftung aber davon aus, dass der Wasserbedarf in der Landwirtschaft durch die Erderhitzung deutlich steigen wird. Die Bundesstiftung Umwelt ist Europas reichste Umweltstiftung und besitzt viele Flächen in Deutschland. Sie ist zum Beispiel der größte private Besitzer von Wald in Deutschland.
Das Auswärtige Amt hat die Reisewarnung für Schweden aufgehoben. Sophie Donges.
Ab sofort können deutsche Touristen wieder nach Schweden reisen und müssen nach Rückkehr nicht mehr in Quarantäne. Das Auswärtige Amt hat am Mittag die offizielle Reisewarnung aufgehoben. In Schweden sind seit einigen Tagen die nachgewiesenen Neuinfektionen unter den kritischen Wert von 50 pro 100.000 Einwohner gerutscht. Laut der Gesundheitsbehörde hier ist das eine positive Entwicklung, denn es werde weiterhin sehr umfangreich getestet. Seit Ausbruch der Pandemie sind hier rund 5.500 Menschen gestorben. Im Vergleich zu der Monatszahl ist das eine der höchsten Sterberaten in der EU.
In den USA dürfen ausländische StudentInnen nun doch weiterhin im Land bleiben. Claudia Sarre.
Die Bundesrichterin Alison Burroughs erklärte nach einer Anhörung in Boston, die US-Regierung ziehe diese Pläne zurück. Zuvor hatte die Einwanderungsbehörde erklärt, internationale Studierende mit einem F1 oder einem M1-Visum dürfen nicht in den USA bleiben, wenn ihre Universität im kommenden Wintersemester wegen der Coronavirus-Pandemie nur Online-Unterricht anbietet. Sie müssten entweder ausreisen oder an eine Uni wechseln, die Präsenzunterricht veranstaltet. Die Drohung, ausländische Studenten auszuweisen, sorgte für einen Sturm der Entrüstung. Hunderte Universitäten, unter anderem die Elite-Uni Harvard und das MIT, hatten gegen die Pläne der US-Regierung geklagt. In den USA halten sich derzeit etwa 1 Million Studenten aus anderen Ländern auf. Viele Colleges und Hochschulen sind auf die Studiengebühren internationaler Studenten angewiesen. Auch knapp 100 deutsche Studierende hatten die Bundesregierung in einem offenen Brief aufgefordert, den jüngsten Visabestimmungen der US-Regierung entschieden entgegenzutreten.
Heute sind im Iran 2 Menschen gehängt worden, die wegen eines Anschlags auf eine Militärparade verurteilt worden waren. In einem anderen Fall wurden 3 Todesurteile bestätigt. Die Männer hatten an einer Demonstration gegen höhere Benzinpreise teilgenommen. Christian Buttgereit.
Nach Überzeugung des Gerichts waren die 3 Männer Rädelsführer der Proteste vom November vergangenen Jahres. Sie hätten mehrere öffentliche Einrichtungen und Verkehrsmittel in Brand gesetzt. Der Gerichtssprecher sagte, da sie ihre Taten mit dem Handy aufgenommen hätten, sei die Beweislage klar gewesen. Wann die Todesurteile vollstreckt werden, ist noch nicht bekannt. Als die vorangegangene Instanz die Todesurteile gefällt hatte, wurde das im Ausland scharf kritisiert. Im November 2019 hatte eine Erhöhung der Benzinpreise zu tagelangen Unruhen in weiten Teilen Irans geführt. Dabei gingen die Sicherheitskräfte brutal gegen die Demonstranten vor. Bei den Auseinandersetzungen wurden nach Regierungsangaben bis zu 225 Demonstranten und Sicherheitskräfte getötet. Ausländische Quellen sprechen von weitaus mehr Toten. Zudem wurden damals über 1000 Demonstranten verhaftet. Mit einer zeitweisen Internetblockade sorgte die Führung in Teheran dafür, dass kaum Informationen über die Proteste verbreitet werden konnten.
Und wir kommen zur Börse, wo die Anleger sich heute generell vorsichtig gezeigt haben. Jan Plate.
Es wird kräftig an Mitteln und Impfstoffen gegen Corona, Covid-19 geforscht. Davon profitiert auch der hauptsächlich für die Pharmaindustrie produzierende Verpackungshersteller Gerresheimer. Wie es heißt, hätten alle Hersteller potenzieller Impfstoffkandidaten bereits Bestellungen aufgegeben. Das hat heute Anleger bei Gerresheimer Aktien zugreifen lassen. Sie haben sich heute um fast 2% verteuert und seit Mitte März um fast 90%. Noch steiler ist es in den letzten Monaten für den Essenslieferanten HelloFresh nach oben gegangen. Die Aktie hat sich seit März mehr als verdoppelt. HelloFresh ist eine der Zuhausebleiben-Aktien. Wenn die Menschen wegen Corona eher zu Hause bleiben und Essen nach Hause bestellen, füllt das HelloFresh die Kassen. So hat der Kochboxenversender wegen der hohen Nachfrage erneut die Prognose für das laufende Jahr nach oben geschraubt. Was allerdings bei der Aktie zu Gewinnmitnahmen geführt hat, sie hat heute mal 1% eingebüßt. Auch generell waren Anleger heute erstmal wieder vorsichtiger. Der DAX hat fast 1% nachgegeben auf 12.697 Punkte. Bei der digitalen Hauptversammlung des Autozulieferers Continental hieß es unter anderem, die Corona-Talsohle solle mit weiteren Einsparungen überbrückt werden. Continental-Aktien haben sich besser als der DAX gehalten und nur knapp 0,5% verloren.
Ihr müsst nicht nach Hause gehen, aber hier könnt ihr auch nicht bleiben. Nach etwa dem Motto verkündeten mehrere Bundesländer Beherbergungsverbote, als es vor ein paar Wochen zum Corona-Ausbruch in Gütersloh und Warendorf gekommen war. Teilweise wurden die Menschen aus diesen Kreisen erst nach der Ankunft, zum Beispiel bei geplanten Hotelbesuchen, zurückgewiesen. Es gab Unklarheiten, ab wann, wo, welche Regel herrschte und eine bundesweite Lösung kam nicht zustande. Viele rechtliche Fragen über alternative Regelungen blieben offen. Jetzt hat man erneut darüber diskutiert, wie mögliche kurzfristige Ausreisesperren bei Ausbrüchen besser funktionieren könnten. Ruth Kirchner.
Sehr präzise und möglichst schnell auf einen akuten Corona-Hotspot zu reagieren, das sei das Ziel, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun in der Sendung Frühstart von RTL und NTV. Und das könnte auch bedeuten, regionale Reisebeschränkungen.
Dass man kurzfristig sagt, jetzt bleiben hier in dieser Region mal alle zu Hause, möglichst präzise gefasst, da wo man auch wirklich Ausbruchssorgen hat, um dann dort so flächig zu testen, dass man nach wenigen Tagen sagen kann, wir haben alle Infektionsketten entdeckt.
Solche kurzzeitigen Reisebeschränkungen seien eine bessere Variante, so Braun, als wenn Menschen am Urlaubsort zurückgewiesen werden, wie zuletzt nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies im Kreis Gütersloh. Mehrere Bundesländer hatten daraufhin vorübergehende Beherbergungsverbote für Menschen aus den betroffenen Kreisen verhängt. Regionale Reisebeschränkungen als Alternative diskutiert hat, dass der Kanzleramt Minister in einer Schaltkonferenz mit den Staatskanzleien der Länder. Bedenken kommen vom Landkreistag und vom Städte- und Gemeindebund. Im ZDF sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, eine gezielte Bekämpfung regionaler Ausbrüche sei richtig, aber
ob man in der Tat, nehmen Sie mal das Beispiel Gütersloh, einen ganzen Kreis abriegeln kann, Sie müssten ja im Prinzip dann kontrollieren, wer reist aus dem Kreis aus. Und Sie wissen, wie groß Kreise sind, das stelle ich mir fast unmöglich vor.
Ungeklärt auch rechtliche Probleme. Im Kreis Gütersloh etwa hatte das Oberverwaltungsgericht Münster letzte Woche Einschränkungen der Landesregierung gekippt. Ein Lockdown für den ganzen Kreis sei nicht mehr verhältnismäßig und hätte durch differenziertere Maßnahmen ersetzt werden müssen. Dem Kanzleramtsminister schwebt daher nun ein Modell vor, das in Asien bereits Anwendung findet. Kurzzeitige Reiseverbote für Hotspots und zugleich Massentests.
Andere Länder, wie zum Beispiel Japan, haben mit einer solchen Strategie schon wirklich gute Erfolge gehabt.
Aber noch ist nichts entschieden zwischen Bund und Ländern. Zunächst soll es weitere Gespräche geben, vielleicht schon morgen.
Ruth Kirchner. Der 14. Juli ist Frankreichs Nationalfeiertag. Eigentlich wird er mit pompöser Militärparade und beeindruckendem Feuerwerk ausführlichst zelebriert. In diesem Jahr gab es Corona-bedingt aber nur eine stark abgespeckte Version. Doch Präsident Macron nutzte die Gelegenheit, um die Bevölkerung dafür auf die anstehenden Herausforderungen einzustimmen. Sabine Wachs.
Koste es, was es wolle. Diesen Satz sagte Frankreichs Präsident Macron zu Beginn der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns. Koste es, was es wolle, bekräftigte er auch im Fernsehinterview anlässlich des französischen Nationalfeiertages noch einmal. Wir haben harte Monate vor uns und ich werde alles tun, um die Französinnen und Franzosen zu schützen. Macrons erste Priorität dabei ist es, Arbeitsplätze zu sichern. Zwischen 800.000 und 1 Million Menschen werden Schätzungen zufolge im Frühjahr keine Arbeit mehr haben. Zahlen, die auch der Präsident nicht schönreden will.
Nous avons mis d'abord notre économie à l'arrêt pendant deux mois.
Wir haben unsere komplette Wirtschaft für 2 Monate auf Eis gelegt und sie wieder anzukurbeln ist in vielen Bereichen schwierig. In der Kulturbranche, wo es immer noch Einschränkungen gibt, in der Hotellerie, der Gastronomie oder auch im Einzelhandel.
Une bonne partie du commerce.
Sozialpläne, sagte Macron, habe man mit den Sozialpartnern auf den Weg gebracht. Das weitreichende und teure Kurzarbeiterprogramm, das Frankreich während der Corona-Krise eingeführt hatte, soll langfristig weiterlaufen.
On va mettre sur ce dispositif.
Wir werden in diesen Plan 30 Milliarden Euro stecken, unter anderem um Gehälter aufzustocken oder um Umschulungen zu zahlen, da wo Stellen wegbrechen. Wir müssen diese Zeit nutzen, die Kurzarbeit nutzen, um Angestellte weiterzubilden, ohne dass sie arbeitslos sind. Ihnen eine Zukunft in den Branchen ermöglichen, die Arbeitsplätze schaffen. Neue Arbeitsplätze sollen nach Wunsch des Präsidenten vor allem durch die ökologische Wende entstehen. Sie soll auch dazu führen, die heimische Wirtschaft, vor allem die Produktion, wieder anzukurbeln. Wir können Frankreich wieder zu einer großen Industrienation machen, und zwar dank und durch die ökologische Wende. Warum? Weil wir aufhören werden, Materialien vom anderen Ende der Welt zu importieren. Wir werden unseren Firmen helfen, in ein neues und umweltbewussteres Modell zu investieren. Was genau das heißen soll und wie die Hilfen aussehen, blieb offen. Ähnlich vage blieb Macron auch, als es um die umstrittene Rentenreform ging. Er wolle daran festhalten, allerdings solle die Reform noch einmal neu diskutiert und verhandelt werden. Stattdessen erneuerte Macron sein Mea culpa. Er habe es in den vergangenen 3 Jahren nicht geschafft, die Spaltung des Landes zu verringern. Das liege auch an ihm, sagte der Präsident, und an seiner teils ungeschickten Wortwahl. Allerdings sieht er, Frankreich hat ein Vertrauensproblem. Der demokratische Pakt, den ich mit dem französischen Volk eingegangen bin, existiert noch immer unter Berücksichtigung der Dinge, die nicht funktioniert haben. Unser Land aber hat Angst und steckt in einer Vertrauenskrise. Es hat kein Vertrauen in sich selbst. Das will der Präsident nun zusammen mit der neuen Regierung wiederherstellen. Im mehr als einstündigen Fernsehinterview lieferte Emmanuel Macron dafür einen politischen Rundumschlag. Konkret wurde der Präsident dabei aber selten. Und den versprochenen politischen Neuanfang, den suchten die Zuschauer vergeblich.
Sabine Wachs. In vielen Bundesstaaten in den USA gibt es als härteste Sanktion immer noch die Todesstrafe. Allein in Texas wurden letztes Jahr 9 Menschen hingerichtet. Auch auf Bundesebene sind Hinrichtungen erlaubt und werden als Strafe verhängt, doch sie werden kaum durchgeführt. Seit 2003 hat es keine einzige mehr gegeben, obwohl über 60 Menschen in Bundesgefängnissen dazu verurteilt worden sind. US-Präsident Donald Trump war das ein Dorn im Auge. Er wollte die Durchführung der Strafen. Und heute gab es nun die erste Hinrichtung der US-Bundesregierung seit 17 Jahren. Jan Bösche berichtet.
Die Hinrichtung fand am Morgen in einem Gefängnis in Indiana statt. Daniel Lewis Lee bekam die Giftspritze. Seine letzten Worte waren: Ihr tötet einen unschuldigen Mann. Lee war zum Tode verurteilt worden, weil er 1996 eine 3-köpfige Familie in Arkansas getötet haben soll, mit dem Ziel, eine rein weiße Nation zu schaffen. Um die Hinrichtung hatte es in den vergangenen Wochen ein juristisches Tauziehen gegeben. Am Montag gab schließlich der oberste Gerichtshof grünes Licht. Auch die Familie der Opfer hatte geklagt. Die Mutter Arlene Peterson verwies im Lokalfernsehen auf die Corona-Krise, die es ihrer Familie unmöglich mache, der Hinrichtung beizuwohnen. Sie verlangte einen Aufschub.
Move the execution until after it's not a danger to the family. Or to drop the charges and lower it to just life without parole.
Oder sie sollten die Todesstrafe fallen lassen und Lee zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilen. Die Familie hatte sich in der Vergangenheit gegen sein Todesurteil ausgesprochen. Sie verlangte, dass die Anführer seiner rechtsextremen Gruppe ebenfalls zur Rechenschaft gezogen werden. Hinrichtungen der Bundesstaaten sind in den USA keine Besonderheit. Dies war aber erst die vierte Hinrichtung durch die US-Bundesregierung, seit die Todesstrafe in den 1970er Jahren wieder erlaubt worden war. Anfang der 2000er Jahre gab es 3 Hinrichtungen. Zurzeit sitzen über 60 Verurteilte in den Todeszellen der Bundesgefängnisse. Die Trump-Regierung hatte im vergangenen Jahr entschieden, wieder Hinrichtungen anzuordnen. Justizminister William Barr sagte, man schulde den Familien der Opfer, dass die Strafen durchgesetzt werden, die vom Justizsystem verhängt worden seien. Donald Trump versteht sich ja als Präsident von Recht und Gesetz. In einem Fernsehinterview im Juni sagte er, er sei für die Todesstrafe für grausame Verbrechen.
I am totally in favor of the death penalty for heinous crimes, okay? That's the way it is.
Eine Mehrheit der Amerikaner ist für die Todesstrafe. Umfragen zeigen aber, dass die Zustimmung in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken ist. Die Rechtsprofessorin Miriam Gohara hat mehrere Todeskandidaten verteidigt. Sie sagte NBC, sie könne sich die Eile der Trump-Regierung nicht erklären und verwies auf die gesunkene Popularität.
The popularity of the death penalty has declined significantly because people have serious concerns about innocent people on death row, they have serious concerns about prosecutorial misconduct.
Die Leute hätten ernsthafte Bedenken über Unschuldige, die in Todeszellen säßen, über Fehlverhalten der Justiz. Gegner der Todesstrafe verweisen immer wieder auf Todesurteile, die sich später als fehlerhaft erwiesen hatten. Ein großes Problem für die Justiz war in den vergangenen Jahren, für ihre Todesspritzen einen Giftcocktail zu finden. Viele europäische Pharmakonzerne untersagten, dass ihre Medikamente verwendet werden. Das führte dazu, dass Hinrichtungen von Bundesstaaten zu Qualen bei den Verurteilten führten. Die US-Verfassung schreibt aber vor, dass Hinrichtungen nicht grausam sein dürfen.
Ein Bericht von Jan Bösche. Die Rollen, wenn es um die Beteiligung des chinesischen Unternehmens Huawei am Ausbau des 5G-Netzwerks geht, sind international klar verteilt. Die Amerikaner machen dem Konzern Vorwürfe, vor allem wegen angeblich zu großer Regierungsnähe und Spionagegefahr. Die chinesische Seite weist das zurück und warnt vor einer Verbannung von Huawei. Die anderen Länder müssen sich dabei überlegen, wie sie mit dem Konflikt umgehen. Und nachdem man in Großbritannien Anfang des Jahres noch beschlossen hatte, dass Huawei sich unter Einschränkungen am 5G-Ausbau beteiligt, darf, folgte nun mehr als nur die Rolle rückwärts. Burkhard Birke berichtet.
Bis 2027 muss Technologie von Huawei bei allen britischen Telekommunikationsanbietern verschwunden sein. London zeigt dem chinesischen Giganten die rote Karte. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, sagte Kulturminister Dowden im Unterhaus, und würde die Einführung von 5G nun letztendlich wohl um insgesamt 2 Jahre verzögern und einige Milliarden Pfund verteuern. Noch am Anfang des Jahres hatte die Regierung in London Huawei eine begrenzte Rolle beim Aufbau des 5G-Netzes zugewiesen. Huaweis Anteil war auf 35% und sicherheitspolitisch unsensible Bereiche begrenzt worden. Heute hat das Kabinett unter Premierminister Boris Johnson nach heftigen Diskussionen jedoch die Kehrtwende beschlossen, auf Anraten des National Cyber Security Centers, des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit. Nach den jüngsten US-Sanktionen, die Huawei den Einbau von Chips aus US-Produktion untersagt, sehen die Experten in Großbritannien Sicherheitsrisiken für den geplanten Ausbau der 5G-Technologie. Die Chips sind das eine Argument, das andere ist die Furcht vor systematischer Spionage durch den chinesischen Staatskonzern Huawei. Befürchtet wird, dass über die Hardware systematischer Zugriff auf sensible Daten ermöglicht werden könnte. Deshalb hat die britische Regierung jetzt die Notbremse gezogen. Dabei spielt der Konflikt um das neue Sicherheitsgesetz für Hongkong, der Umgang der chinesischen Führung mit den Uiguren und Menschenrechten im Allgemeinen sicher auch eine maßgebende Rolle. Unlängst erst hatte der chinesische Botschafter in London die britische Regierung vor Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas und vor den Folgen eines Banns von Huawei gewarnt. Jetzt bleibt abzuwarten, wie die chinesische Führung tatsächlich reagieren wird. US-Präsident Donald Trump dürfte jedoch hoch erfreut über die Entscheidung sein, weil ihm das Huawei-Engagement beim Ausbau des 5G-Netzes in Großbritannien schon seit langem ein Dorn im Auge. Mit der Übergangsfrist von 7 Jahren, die demnächst in einem Gesetz festgeschrieben werden soll, bleibt dem britischen Telekommunikationsunternehmen genug Zeit für die Umstellung und Entwicklung eigener Technologien, auch wenn die Rechnung für 5G dadurch um einige 100 Millionen Pfund für sie teurer wird.
Burkhard Birke berichtete. Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Milena Reimann, gelesen von Martina Gnad.
Zahlreich kommentiert wird der Besuch von Bundeskanzlerin Merkel bei Bayerns Ministerpräsidenten Söder mit Kutschfahrt und Kabinettssitzung im Schloss. Das Signal ist eindeutig, schreibt der Weser-Kurier aus Bremen. Die Kanzlerin adelt mit ihrem Besuch den CSU-Chef. Er nennt ihn öffentlich zum Staatsmann. Unter denen, die sich nun um den CDU-Vorsitz und indirekt auch um die Kanzlerkandidatur bewerben, sieht sie niemanden, der als ihr Nachfolger taugen könnte. Söder traut sie es zu und zeigt es jetzt auch. Die Koblenzer Rheinzeitung erklärt, Söder hat sich genau angesehen, wer alles Wahlen, Entscheidungen oder Sympathie verlor, der Merkel bekämpfte. Die Liste ist lang. Also warf der CSU-Chef eigene Absetzbewegungen über Bord und gesellte sich an Merkels Seite. Ihr wiederum gefällt Söders vorsichtiges Vorgehen in der Corona-Krise. In Herrn Chiemsee hat er den Ritterschlag bekommen. Bayern hat einen guten Ministerpräsidenten, sagte Merkel. Die Frage, ob sie ihm die Kanzlerkandidatur grundsätzlich zutraut, ist beantwortet. Der Kölner Stadtanzeiger beobachtet, der inszenierungsbewusste Ministerpräsident ist mit vollem Ernst bei der Sache. Er umarmt Bäume, wenn die Grünen in den Umfragen Furore machen. Und weil Merkel sich als beliebter herausgestellt hat als die AfD, gibt's jetzt ein bisschen Tändelei vor Postkartenkulisse mit königlich-bayerischen Requisiten. Die Badische Zeitung aus Freiburg hält fest, Söder hat eine gewisse Meisterschaft im Aufschneiden bei gleichzeitigem Understatement entwickelt. Hinzu kommt, dass Söder als Ministerpräsident gereift ist und in Corona-Zeiten insgesamt überzeugend arbeitet. Viele Bürgerinnen und Bürger auch außerhalb Bayerns schätzen Söders Mischung aus Entschlossenheit und Vorsicht. Bisher ist das eine Momentaufnahme. Ein stabiler Trend muss daraus erst noch werden. Kommentiert wird auch die mögliche Verwicklung von hessischen Polizeibeamten in die Affäre um rechtsextremistische Drohmails. Für die Frankfurter Rundschau sind zahlreiche Fragen offen. Wer steckt hinter den rechtsextremistischen Drohschreiben? Wer hat dafür Daten aus Polizeicomputern besorgt? Wie lässt sich das künftig verhindern? Und wie werden Menschen, die sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagieren, besser geschützt? Auf all diese Fragen muss es Antworten geben, und zwar nicht nur in Hessen. Auch die Hannoversche Allgemeine Zeitung fordert Aufklärung. Es muss geklärt werden, ob es dieses rechtsextreme Netzwerk bei der hessischen Polizei gibt und warum es auch nach 2 Jahren nicht gelungen ist, es zu enttarnen. Denn es bedeutet, dass sich gerade jene, die im demokratischen Rechtsstaat für Rechts und Ordnung sorgen sollen, staatlicher Kontrolle entziehen. Nichts ist besorgniserregender als das.
Danke, Martina Gnad, für die Presseschau. Damit endet unsere Sendung. Mein Name ist Niklas Potthoff. Gute Nacht und danke fürs Zuhören.